Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Goodcast. Heute mit Marina Weißband. Marina Weißband war mal Geschäftsführerin der Partei Die Piratenpartei. Das ist schon eine ganze Weile her. Sie war aber auch eine der ersten, die so richtig losgetwittert hat auf Teufel komm raus. Dazu gibt es schöne Anekdoten. Darüber hinaus ist sie Diplompsychologin, Beteiligungspädagogin und eine der wichtigsten Stimmen für demokratische Bildung in Deutschland. Doppelt unterstrichen. Das ist tatsächlich so. Ich habe ein sehr schönes Zitat über Marina gefunden. Diese Frau hat so viel im Kopf, dass sie noch etwas abgeben könnte. Hört auf sie, weil sie recht hat. Kann man tatsächlich einfach so stehen lassen. Wir haben viele unterschiedliche Themen in diesem Interview besprochen. Wir haben über Demokratiebildung gesprochen, wir haben über Schule gesprochen, wir haben über Authentizität gesprochen, wir haben darüber gesprochen, wie man resilient ist und wie eigentlich eine richtig gute Demokratiebildung aussieht. Ein richtig tolles Interview. Ich habe es in dem Interview einmal am Anfang und einmal am Ende gesagt, ich bin ein absoluter Fanboy. Richtig großartig, was Marina da macht. Deswegen legt los. Hört euch dieses Interview an. Jetzt geht's los. Viel Spaß. Hallo Marina, herzlich willkommen im Goodcast.
Hi.
Ich habe mir überlegt, dass ich die Vorstellung jemandem anders überlasse.
Oh, wem?
Wie stehst du so zu Kommentaren unter Beiträgen von dir, Videos und Social Media Beiträge und so? Wie gehst du damit?
Ganz immer generell? Sehr gut und hundertprozentig akkurat.
Wirklich? Ehrlich? Ich habe eine ganz andere Antwort.
Alles, was da steht, also auch wenn da steht, dass ich für den CIA arbeite oder in einer sehr gut laufenden lesbischen Beziehung lebe, ist alles wahr.
Gut, der folgende Kommentar umfasst beides. Okay. Nein, pass auf, ich habe einen gefunden und den finde ich so schön, den finde ich wirklich so schön, dass ich mir dachte, okay, hey, im Grunde fasst es das ganz gut zusammen und macht dafür den Start in dieses Gespräch umso schwieriger. Ich kannte Frau Weißband bis jetzt nur aus den üblichen Talkrunden zum Thema Ukraine und dass sie sich so kompetent zu einem breiten Themenspektrum äußern kann, hat mich ehrlich überrascht und ich hätte nie für möglich gehalten, dass diese blitzgescheite und ausgesprochen positiv rüberkommende Frau durch eine Erkrankung mit einem so schweren Handicap leben muss. Ich bewundere sie für ihr Engagement umso mehr und wünsche ihr von ganzem Herzen alles nur erdenklich Gute und jetzt das Beste, seit heute bin ich ihr Fanboy.
Oh, das ist süß.
Voll gut, oder?
Ja.
Ist wie so eine Dusche, wie so eine Komplimentdusche, richtig toll. Ey. Ich habe viele Videos vorher von dir gesehen und Podcasts gehört. Stimmt wirklich, kann ich alles unterschreiben. Wie geht's dir damit?
Ich finde das super lieb und ich musste inzwischen lernen, Komplimente anzunehmen, weil ich ja auch die Person abwerte, deren Kompliment ich nicht so richtig annehmen kann. Deswegen bin ich einfach nur dankbar.
Wann hast du das letzte Mal einen Kommentar bekommen, wo du dir gedacht hast, besser nicht hingucken?
Ach, ich meine, ich habe gestern darüber geschrieben, dass ich abwägen muss, ob es sicher genug ist, mit meinem Kind zur Chanukka-Feier zu gehen. Und dann haben Leute Dinge drunter geschrieben. Aber ich hänge jetzt sehr publik auf Social Media rum, seit ich ein Baby war, seit 2009 oder so. Und so einen gewissen Grundton bin ich einfach gewöhnt und kriege das gar nicht mehr so richtig mit.
Mhm. Würdest du sagen, dass das so eine Form von Abstumpfung ist oder ist es eine bewusste Entscheidung?
Nein, es ist, ich würde das als Medienkompetenz verpacken, weil ich einfach verstehe, dass die Menschen, die irgendwo drunter meckern, ja meistens gar nicht über mich meckern. Die kennen mich ja nicht. Die meckern über etwas ganz anderes, über etwas, dass sie dann in dem Moment auf etwas projizieren, das sie gerade auf ihrem Bildschirm sehen. Aber sie sagen dabei mehr über sich als über mich.
Dem würde ich total so zustimmen. Und trotzdem ist es ja leider dann häufig so eine Einbahnstraßenkommunikation. Man muss das irgendwie aufnehmen oder kann es aufnehmen. Und gleichzeitig muss man für sich abgrenzen, dass es sich eben nicht auf einen persönlich richtet.
Ich nehme das nicht auf. Ich brauche das ja nicht. Das ist ja nicht mein Job.
Aber das ist eine gute Herangehensweise, wenn du das wirklich so kannst, weil vielen Leuten geht's ja genau damit extrem schlecht und dann kommst du zu so Projekten wie Hate Aid, die dann eben den Mist wegräumen, den andere Leute verursachen.
Die halt auch total gut sind. Also arbeite mit denen auch zusammen und nutze die auch, weil ich es auch mir und anderen schuldig bin, bestimmte Sachen dann doch zu verfolgen, da wo es auch gefährlich werden kann. Ich glaube, es ist immer eine Funktion dessen, wie sicher man sich gerade in sich ist. Als es Zeiten gab, wo ich super unsicher und deprimiert und nervös war, gingen mir solche Kommentare natürlich extrem nahe, weil sie etwas in mir bestätigt haben. Aber sie waren dann so schlimm, weil ich schlimme Sachen über mich glaubte, nicht weil jemand anderes schlimme Sachen über mich glaubte.
Wann hast du, also du hast gerade eben im Vorgespräch erzählt von den ganzen Näh- und Stickutensilien, die du hast. Und ich weiß das, weil wir beide, das erzähle ich gleich noch, wo wir uns getroffen haben, darüber gesprochen haben, dass du gerne nähst und stickst. Wann hast du das letzte Mal, und ich zitiere da dich selber, aus Wut auf etwas eingestochen?
Gestern. Ich hab gestern meiner Tochter Filzen beigebracht, weil sie sagte, Mama, ich muss gerade auf etwas einstechen. Bring mir Filzen bei.
Das ist gut. Also diese Form der Aggressionsbewältigung gibst du an dein Kind weiter.
Ja, ja. Ich bin sehr stolz auf sie. Also sie hat es angenommen sozusagen. Ich habe sie nicht mal angeboten. Aber sie beobachtet mich ja, wie ich mit Gefühlen umgehe. Und dann scheint sie sich ein Beispiel dran zu nehmen.
Vielleicht sollten wir beide einen Online-Kurs anbieten für sowas. Ja. So, wie man mit Sticken Autoaggressionen bewältigen kann oder generell Aggressionsgefühle bewältigen kann.
Ja.
Wir beide haben uns kennengelernt auf dem Partner-Workshop der Postcard-Lotterie in diesem Jahr. Mhm. Und wir standen beide am Tisch und ich gebe zu, ich wusste nicht, wer mir gegenübersteht, bis es mir Annalena von Hodenberg, ich glaube mit Annalena haben wir zusammen dort gestanden, bis die es mir erzählt hat, der ich im Übrigen noch ein richtiges Geschenk zu verdanken habe. Ich glaube, Annalena hat mir ein Buch empfohlen, nämlich den Distelfinken. War das Annalena? Standst du da dabei?
Kann sein, doch, ja.
Ich habe total großspurig gesagt, ich werde es lesen. Ich habe es bestellt und habe festgestellt, dass dieses Buch über 1000 Seiten hat.
Das kann man trotzdem lesen?
Das kann man. Aber trotzdem, wenn du so ein Buch in der Hand hast und dann erstmal feststellst, dass es viel kleiner geschrieben ist als alles, was ich normalerweise lese. Ja. Aber es ist auf jeden Fall ein Brett. Du hast dort auf jeden Fall einen, könnte man das sagen, einen Impulsvortrag gehalten. Mhm. Und den hast du vor ein paar Tagen hochgeladen und es gibt so nach 10 Minuten sagst du, wir stehen alle vor herausfordernden Zeiten und deswegen sollten wir uns alle kurz gedanklich mal zusammennehmen und uns überlegen, was feiere ich eigentlich gerade und woran habe ich gerade Freude. Mhm. 2 Fragen miteinander verwoben. Wie würdest du diese herausfordernden Zeiten beschreiben? Und was stellst du dem entgegen, indem du es selber feierst?
Ich mag, dass das 2 halbe Fragen sind. Zu denen ich stundenlang reden könnte. Die Herausforderung unserer Zeiten ist sehr knapp zusammengefasst, dass wir alles wissen und gegen nichts etwas tun können. Also wir werden jeden Morgen mit irgendwelchen Völkermorden konfrontiert, die irgendwo in der Welt passieren. Wir sehen, dass wir auf viele wichtige Zukunftsthemen nicht nur keine Antwort haben, sondern in einer Regression sind. Und wir sind konfrontiert mit einem Angriff auf Demokratien, auf Menschenrechte, auf Zukunftsentwicklungen von Akteuren, die ihre eigene Macht und ihr eigenes Einkommen sichern wollen. Und diese Akteure, weil sie nun mal so viel Macht zum Sichern haben, durchdringen unseren ganzen Diskurs und bringen uns gegeneinander auf und spielen Frauen gegen Migranten aus und Jung gegen Alt und alle gegen Transleute und so weiter. Und das ist die Herausforderung, die ich sehe. Was ich feiere, sind viele Dinge, aber in allererster Linie andere Menschen. Denn je mehr ich mich in Social Media vertiefe, in Nachrichten, desto grimmer erscheint mir die Welt und desto weniger habe ich eine Ahnung, was kann denn das überhaupt werden? Gibt es überhaupt noch irgendwas zu retten oder ist alles verloren? Aber sobald ich mich mit einer anderen Person unterhalte und ich rede praktisch nur mit Personen, die aktiv am Arbeiten sind, die irgendwas aufbauen, irgendjemandem helfen, sei es einer einzigen anderen Person, sei es, dass sie Projekte machen, die toll sind, denke ich, geil, geil. Es gibt so viele fantastische Menschen auf der Welt. Und dann erscheint alles wieder machbar und alles ordnet sich wieder so ein bisschen ein. Denn das muss man ja auch sagen, ne? Dieselben Besitzer von Social Media, von klassischen Medien, die versuchen, uns gegeneinander aufzupeitschen, versuchen uns ja auch ohnmächtig fühlen zu lassen. Sie versuchen uns zu frustrieren und zu deprimieren und uns zu sagen, dass alles sowieso verloren ist und bleib du mal zu Hause und es hat eh alles keinen Sinn. Und das Mächtigste, was wir dagegen machen können, ist eben rauszugehen und einander zu begegnen und festzustellen, dass das nicht so ist. Und alle anderen sind keine schlimmen Menschen, sondern im Gegenteil.
Hast du ein praktisches Beispiel, wo Leute rausgehen, unterhaken und sagen, wir stellen uns dem entgegen, weil du hast es ja eben sehr, sehr gut beschrieben, dass Akteure, Akteurinnen probieren, uns gegeneinander auszuspielen. Du hast in einem Interview gesagt, Musk und Bezos sind die gefährlichsten Menschen der Welt. Das würde ich mal als Überschrift, so als Teilüberschrift darüber stellen. Was haben wir denn eigentlich für Möglichkeiten?
Wir haben jede Menge Möglichkeiten. Also ganz, ganz platt fängt es im sehr Lokalen an. Wir haben die Möglichkeit, unserer Nachbarin einen Topf Suppe vorbeizubringen. Das Allermächtigste, was wir machen können, ist direkt jemandem zu helfen oder direkt jemanden um Hilfe zu bitten. Helfen und Hilfe annehmen ermächtigen uns doppelt, weil sie einerseits eine soziale Verbindung herstellen und andererseits mehren sie das Gute in der Welt. Sie machen einer Person das Leben leichter und helfen einer anderen Person, sich wichtig und gebraucht zu fühlen. Beide Personen profitieren also davon. Das ist ein ganz wichtiger Tausch. Und das Konzept der gegenseitigen Hilfe, der direkten Hilfe, ist ein hochpolitisches Konzept, weil es ganz viel kaputt macht, was autoritäre Kräfte nutzen können, um uns zu kontrollieren. Ganz blöd wurden in Münster irgendwann auf dem Hauptplatz Stühle aufgestellt und es gab ein Schild, auf dem eine Uhrzeit und ein Wochentag standen. Und zu dieser Uhrzeit, an diesem Wochentag, versammeln sich Menschen, setzen sich einfach auf diese Stühle und reden miteinander. Das hat keinerlei mehr, das hat kein Thema, das hat keinen Bezug zu irgendwas, es ist einfach ein Ort, wo Leute sich treffen. Wir haben Wasserkübel aufgestellt bekommen von der Stadt, um die Bäume zu gießen. Und die Leute haben das genutzt, um die Bäume herum Blumen zu pflanzen und kleine Gärten anzulegen. Und jetzt pflegen wir mit einem Hochhaus gemeinsam so einen kleinen Winzgarten, müssen uns ein bisschen koordinieren, um Gießpläne zu machen. Das heißt, wir müssen auch die Namen voneinander erfahren. Das heißt, jetzt plötzlich sind wir nicht mehr Menschen, die zufällig nebeneinander wohnen, sondern wir sind Nachbarn. Und solche Dinge, solche winzigen Veränderungen, die fast kostenlos sind, verändern total mein Verhältnis zu meiner Stadt, zu meiner Umgebung. Ich fühle mich anders in meiner Umgebung und dadurch handle ich anders als Bürger.
Ich kann das total nachvollziehen und finde es richtig gut, dass so als, fasse ich das richtig zusammen, wenn ich sagen würde, du sprichst von einer Graswurzelbewegung?
Ja.
Um wieder näher zusammenzurücken?
Ja.
Löst es das große Problem tatsächlich?
Nein. Nein, aber es kompensiert es extrem weit. Die Graswurzelbewegung ist halt die direkteste Form der Aktion. Es ist das, was jeder von uns unmittelbar heute tun kann. Und es ist das Mächtigste, denn die Gesellschaft besteht ja nur aus Menschen. In der Aufmerksamkeitsökonomie ist unsere Aufmerksamkeit wertvoller als Öl. Und das Geile ist, dieses Öl kontrollieren halt wir. Denn meine Aufmerksamkeit ist ja in meinem Kopf und ich entscheide, worauf ich sie richte. Und wenn ich sie auf meinen Nächsten richte, anstatt auf Verschwörungstheorien im Internet. Und sei es nur, um mich drüber aufzuregen, wie dumm sie sind. Ja, also da fallen wir ja auch gerne drauf rein. Mein ganzer Feed auf Blue Sky ist voll von Leuten, die sich über Merz aufregen. Und ich denke mir, ihr steckt einfach nur fest in einer Spirale aus dem Verbreiten der Aussagen von doofen Leuten, die die Zukunft verhauen. Aber dadurch werden diese Stimmen lauter. Wir sollten viel, viel häufiger Leute retweeten, die wir cool finden, die was Kluges sagen, die etwas sagen, das uns Hoffnung macht oder uns weiterbringt oder gute Konzepte haben. Wir sollten einander viel mehr Bücher empfehlen. Darin liegt, glaube ich, die Zukunft. Das andere ist natürlich im großen politischen Spiel, brauchen wir Regulierung von großen Unternehmen. Wir brauchen Regulierung von KI, von Digitalisierung. Wir brauchen Einschränkungen der Macht, von Lobby und Geld. Und das machen Gesetze. Und da müssen unsere Gesetzesmacher ran. Das sind aber zum Glück auch Leute, die wir wählen. Im Moment noch.
Ich bin da total bei dir. Ich halte regelmäßig große Plädoyers auf die Demokratie. Mhm. Weil ich auch sehe, dass es eine Notwendigkeit gibt, dass Menschen immer wieder zu erklären, wie das funktioniert und warum das gut ist und warum das wichtig ist und warum es wichtig ist, wählen zu gehen und sich zu informieren. Und trotzdem stelle ich fest, dass ich zum Teil vor, ich will nicht sagen unüberbrückbaren Hürden, aber zumindest vor großen Hürden der maximalen Ignoranz stehe. Das fällt mir immer dann auf, wenn ich will das gar nicht an Region festmachen. Bei mir ist das ein starker Bezug in Richtung Ostdeutschland. Mhm. Und wenn ich da mal so am Lagerfeuer stehe und mit den Leuten rede, und das sind über alle Bevölkerungsschichten hinweg, das sind alle. Ja, das ist nicht der oder die Arbeiterin, sondern das sind alle. Da haben sich so krasse Ressentiments aufgebaut, da haben sich so starke Vorbehalte aufgebaut, was die Demokratie an sich angeht, dass es ganz häufig dann schwierig durchzukommen ist. Hast du einen guten Tipp für mich?
Ich glaube, es gibt eine Kraft, die mächtiger ist als Wissen bei Menschen. Also wenn du von Ignoranz sprichst, dann sind wir auf der Wissensebene. Die Macht, die stärker ist, sind menschliche Bedürfnisse. Und wenn ich mit jemandem spreche, der auf der Wissensebene eine riesige Erzählung aufgebaut hat, wer schuld ist, auf wen er sauer ist, dann hilft es mir total, nicht danach zu fragen oder auf der Wissensebene zu versuchen, diese Person zu überzeugen oder zu überreden, sondern es hilft, zuzuhören, aber die Ebene zu wechseln. Von der Wissensebene auf die Bedürfnisebene. Das heißt, ich frage, was brauchst du? Warum fühlst du dich so? Was löst das in dir aus? Und dann frage ich mich, fühle ich vielleicht auch so? Habe ich auch das Gefühl, dass die da oben mir nicht richtig zuhören? Habe ich also auch das Gefühl, dass die Demokratie vielleicht schwächelt? Und wenn ja, was können wir gemeinsam dagegen unternehmen? Habe ich vielleicht auch das Gefühl, dass ich nicht sicher bin? Habe ich vielleicht auch das Gefühl, dass ich nicht gebraucht werde? Es sind, wenn man runtergräbt hinter die Geschichten von Rassismus und Verschwörungstheorien und Sexismus und Anti-Intellektualismus, sind es in Wirklichkeit meistens relativ basale Bedürfnisse, die bei Menschen nicht erfüllt sind. Und in dem Moment, wo die Menschen das Gefühl haben, ich sehe diese Bedürfnisse, sind sie wahnsinnig viel zugänglicher dafür, mit mir ins Gespräch zu kommen. Weil sie nicht das Gefühl haben, ich bin auch im Chor derer, die ihnen das Bedürfnis abspricht. Sondern im Gegenteil, ich werde zur Verbündeten, die hilft, dieses Bedürfnis zu befriedigen.
Ja, ich glaube, dazu muss ich im ersten Schritt an mir selbst arbeiten.
Ja. Ja, und das ist der Grund, warum alle weisen Menschen immer sagen, willst du die Welt verändern, verändere dich selbst.
Ja, das ist ein guter Punkt, weil ich gehe immer ziemlich stark in diese Diskussion rein. Mhm. Gerade wenn es heißt, die hören mich ja nicht, denke ich, meine erste Frage ist immer, wann hast du denn das letzte Mal probiert, jemanden anzuschreiben? Kennst du deine Landtagsabgeordnete oder den Landtagsabgeordneten? Kennst du deinen Bundestagsabgeordneten, deine Bundestagsabgeordnete? Hast du schon mal probiert, die anzuschreiben? Geht nämlich. Kannst du wirklich machen.
Und du hast absolut recht. Du hast absolut recht. Das Problem ist, wir haben so eine widerliche Eigenschaft als Mensch. Wenn wir etwas hören, das unserer gefühlten Wahrheit widerspricht, dann leugnen wir das so fest, dass das unsere gefühlte Wahrheit noch stärkt. Das heißt, wenn ich gegen jemanden diskutiere, kann es dazu führen, dass seine Fehlüberzeugungen sogar noch stärker werden als vor unserem Gespräch. Das zeigen tatsächlich psychologische Untersuchungen. Denn du sagst alles Richtige, aber du machst dabei einen Schritt nicht. Und das ist erstmal das Anerkennen der Gefühle. Das heißt, du sagst, deine Gefühle sind falsch, denn eigentlich ist ja alles anders. Und sobald jemand kommt und sagt, deine Gefühle sind falsch, mache ich sofort zu, weil ich weiß, dass meine Gefühle nicht falsch sind. Und die Gefühle dieser Person sind wahrscheinlich auch gar nicht falsch. Sie fühlt sich wahrscheinlich nicht gehört. Aber es liegt vielleicht nicht daran, dass sie den Abgeordneten nicht anschreiben kann. Wahrscheinlich, oder ganz häufig, wenn ich das als Beispiel bringen darf, ist es zum Beispiel, dass die Welt und die Werte und Normen sich so schnell verändern in der Welt, dass man Angst hat, bin ich vielleicht überflüssig mit allem, was ich weiß und bin. Ich bin ja aufgewachsen, ich habe gelernt, was Männer sind, was Frauen sind, was eine Familie sind. Jetzt ändert sich plötzlich alles. Bin ich dann überflüssig? Habe ich meinen Kindern dann vielleicht nichts mehr beizubringen? Geht die Zukunft ohne mich weiter? Und dieses Gefühl, gebraucht zu werden, das steckt dahinter als Bedürfnis. Das heißt, es hilft immer total, nicht direkt zu sagen, ja, aber du wirst gehört, weil Abgeordnete hören auf dich, sondern erstmal zu erkunden, aber warum fühlst du so? Erstmal anzuerkennen, du fühlst so, du fühlst dich nicht gehört. Das ist erstmal eine Tatsache, da kannst du nicht widersprechen. Und dann ist die Frage, warum? Und was würdest du gerne sagen? Und warum würdest du das gerne sagen? Welches Bedürfnis steckt dahinter?
Vielleicht solltest du daraus so eine Masterclass machen.
Ah.
Achso, das ist, dass du... Ich könnte dir noch mehr so ein Beispiel einreichen. Und ich bin ja nicht der Einzige, dem es so geht.
Nee, das geht ja den meisten von uns so. Das ist ja aber für mich auch noch eine Lernkurve. Also ich bin ja auch nicht die mit den fertigen Rezepten. Ich habe einfach das Gefühl, von einer rein psychologischen Warte und auch aus meiner subjektiven Erfahrung ergeben solche Gespräche meist mehr Sinn als Überzeugungsgespräche.
Ja, ich gebe dir total recht, weil so sonderlich weit komme ich damit nicht, weil ich stehe nämlich immer auf der anderen Seite. Ich sage mir, hey, ich sitze so oft im Bundestag rum oder in Landtagen. Ich kenne die tatsächlich und das sind normale Menschen. So, das sind fast alle.
Ja, fast alle sind normale Menschen, ja.
Aber das sind Menschen, die hören dir zu. In der Regel nehmen sie das, was du sagst, das nehmen sie auch ernst. Und dann kommt eben Demokratie ins Spiel. Es gibt keinen höheren Anspruch, dass sie direkt etwas draus machen. sondern sie nehmen es mit und dann gibt es einen demokratischen Prozess, gibt einen parlamentarischen Prozess. Aber das stimmt, was du sagst, ich stehe quasi schon zwei Schritte weiter.
Und das setzt ja auch voraus, dass es diesen parlamentarischen Prozess tatsächlich gibt und dass jeder Bürger darin tatsächlich mit einer Stimme repräsentiert ist. Und das ist halt ehrlicherweise auch nicht so. Da müssen wir auch noch mal reden über die Schnittstelle, wo autoritäre Kräfte Erfolg haben mit ihren Angriffen, weil sie auf einen wahren Kern treffen. Und ich muss sagen, dadurch, dass ich ja weiß, dass Familienunternehmer einen weit, weit größeren Einfluss auf die Politik haben als behinderte Menschen, ist es ja schon nicht so, dass wir diesem Idealanspruch von ein Mensch, eine Stimme tatsächlich erfüllen. Und in letzter Zeit sehe ich auch nicht große Bemühungen, ihm näher zu kommen. Und das ist auch Teil der Wahrheit. Also Teil der Wahrheit ist ja auch, Demokratie arbeitet nicht immer nur an ihrem Image, sondern Demokratie funktioniert ja auch wirklich für viele Menschen nicht. Und wir sehen das daran, dass die Schere zwischen Arm und Reich in diesem Land immer größer wird, in vielen anderen Ländern auch. Und die haben genau die gleichen Probleme mit Demokratie.
So, und was machen wir jetzt?
Was wir jetzt machen, ist, dass wir tatsächlich sowohl wir, die wir für die Demokratie kämpfen, im Verbund mit den Menschen, die skeptisch sind gegen die Demokratie, gemeinsam an Lösungen arbeiten. Wie können wir Demokratie denn besser machen? Mithilfe von Transparenzgesetzen, mithilfe von Antikorruptionsinitiativen, mithilfe der Einschränkung von Monopolen. Das heißt, letzten Endes glaube ich, dass ich zum Beispiel mit ganz vielen Menschen in Ostdeutschland absolut darin übereinkomme, dass bestimmte, sehr gut vernetzte Menschen zu viel Macht haben.
Ja.
Und dass es zum Beispiel helfen könnte, auch den parlamentarischen Betrieb zu ergänzen durch BürgerInnenräte zu bestimmten Fragen, weil die Expertise der vielen Betroffenen dringend, dringend gebraucht wird. Und Menschen müssen auch stärker das Gefühl haben, repräsentiert zu sein. Denn ganz ehrlich, viele fühlen sich nun mal nicht von den Juristen und Lehrern im Bundestag repräsentiert.
Ihr Lieben, schön, dass ihr den Goodcast hört. Wir freuen uns riesig, dass ihr dabei seid. Wir machen den Podcast mit ganz viel Herzblut. Und wenn ihr uns ein bisschen Support zurückgeben wollt, dann liked, abonniert oder schreibt uns eine Bewertung. Kommentare von euch sind auch toll, über die freuen wir uns, die lieben wir. Danke, dass ihr Teil unserer Community seid. Hast du dir mal die Frage gestellt, also mal angenommen, das ist wirklich eine rein hypothetische Frage, mal angenommen, du wärst morgen Bundeskanzlerin. Als rein hypothetische Frage, wie könnte man es tatsächlich besser gestalten?
Ich würde bestimmte Fragen absolut weiter in der repräsentativen Politik belassen, nämlich solche, die komplex sind und relativ unemotional, also nicht im Kern identitätsstiftend. Weil dafür haben wir genau Berufspolitiker. Ich bin wahnsinnig dankbar, dass es jemanden gibt, der von morgens bis abends Anträge liest, damit ich es nicht tun muss, weil ich gerne den Nachmittag mit meiner Tochter verbringe. Das ist cool, das ist Arbeitsteilung, ich mag das. Dann wiederum gibt es aber Fragen, in denen kenne ich mich sehr gut aus. Und in denen kennen sich alle sehr gut aus. Also zum Beispiel Rauchverbot in der Kneipe. Ist so ein klassisches Ding, dass man unbedingt basisdemokratisch abstimmen sollte. Weil du brauchst die Compliance, du brauchst, dass die Leute das mittragen. Du diskutierst vorher breit die Gründe und das Für und Wider. Und dann stimmst du darüber ab. Und das ist jetzt nichts, wo man viele Workshops braucht, ja, um dazu hinterzusteigen, so was die Konsequenzen wären. Und dann gibt es Fragen, die sind mega komplex. Aber die sind halt auch wahnsinnig identitätsstiftend, wie zum Beispiel die Frage nach Abtreibung, die Frage nach Ehe für alle. Die hat man in Irland über BürgerInnenräte gelöst. Da haben Leute, aber ganz normale Leute wie du und ich, die zufällig da reingelost wurden, die Möglichkeit sich zu informieren, verschiedene Perspektiven kennenzulernen, sich in die Komplexität dieser Fragen einzuarbeiten. Aber dann zu einer Lösung zu kommen, die verbindlich ist. Und da Leute wie du und ich es beschlossen haben, blöd gesagt, kann ich dieses Ergebnis auch viel, viel besser akzeptieren, weil es ja auch sozusagen für mich von Leuten wie ich gemacht wurde. Und das hat für mich Irland sehr eindrucksvoll gezeigt, wie diese sehr kontroversen Abstimmungen von einer breiten Bevölkerung hinterhergetragen wurden.
Ich habe vor gar nicht allzu langer Zeit eine Deep Dive-Folge mit meinem Freund Christian gemacht zum Thema Bürgerinnenräte. Mhm. Und die Frage, die übrig geblieben ist, zu der er dann aber auch keine gute Antwort hatte, warum wird das in Deutschland nicht mehr vorangetrieben?
Also ich kann die subjektive Antwort sagen, wenn ich mit Abgeordneten rede, die sagen, das würde ja gegen mein Mandat verstoßen, wenn ich jemand anderem eine Entscheidung verbindlich überlasse.
Ah, das ist blöd, weil das würde dann total meinem demokratischen Grundgedanken widerstreben, dass die doch im Sinne ihrer Wählerin handeln.
Nicht wahr? Also ja, ein Stück weit, ich meine, ich verstehe da das Verfassungsproblem so ein bisschen, aber das sind auch nur Gesetze, die man beeinflussen kann. Ne? Aber es ist einfach, wir leben in einer viel zu komplexen Welt heutzutage, als dass einzelne Abgeordnete oder auch Expertengremien zu guten Entscheidungen kommen könnten. Sondern die Welt ist so komplex, dass wir die Expertise der vielen brauchen. Also es ist einfach dumm, heutzutage eine Schulreform ohne die Beteiligung von SchülerInnen zu planen. Es ist dumm, eine Rentenreform ohne RentnerInnen zu planen.
Jetzt hast du das mit der Beteiligung von SchülerInnen eben schon gesagt und mir quasi dazu die Brücke gebaut. Würdest du sagen, dass es in den Schulen ausreichend gute Demokratiebildung gibt?
Nein.
Ja, war eine Suggestivfrage und auch noch eine geschlossene Frage. Das war echt richtig amateurhaft.
Aber einfach.
Ja, warum nicht?
Was ist Demokratiebildung? Ist Demokratiebildung, dass wir ein Organigramm studieren, dass es einen Bundestag und einen Bundesrat und einen Bundespräsident gibt und dass uns gesagt wird, dass es ganz wichtig ist zu wählen? In dem Fall gibt es an vielen Schulen Demokratiebildung. Macht die etwas mit einem? Nicht sehr viel, denn ich darf ja gar nicht wählen zu dem Zeitpunkt, wo ich das alles beigebracht bekomme. Ist Demokratiebildung sowas wie die Bildung demokratischer Werte? Sowas wie, es gibt andere Religionen, es gibt andere Hautfarben und das ist alles fein und du musst tolerant sein. Auch, aber nicht grundlegend. Für mich ist grundlegend Demokratiebildung eine Bildungsumgebung, die mich in eine demokratische Rolle sozialisiert. Also ich wachse auf und habe die Vorstellung, ich bin hier nicht Besucher. Ich bestelle nichts bei Papa Staat, der dann liefern muss, sondern ich bin Gestalter meiner Gesellschaft. Das ist meine Gesellschaft. Grundlegend habe ich hier Ownership. Ich bin Teil all der über 80 Millionen Menschen, die dieses Land hier schmeißen. Und diese Sozialisation kann ja nur passieren, wenn ich damit aufwachse, dass ich halt Verantwortung trage für mich und andere. Aber das passiert in der Schule nur ganz wenig. Absolut unzureichend. Ich kann ja praktisch nie Entscheidungen darüber treffen, wie ich lerne, wo ich lerne, mit wem ich lerne. Das wird mir ja alles von oben gesagt. Und ich muss fragen, ob ich auf Klo darf, bis ich 18 bin. Also wo mache ich dann diese Erfahrung, dass ich verantwortlich bin für mich und andere?
Weißt du, wie Politikbildung bei unserem Sohn vor 2 Wochen ausgesehen hat? Der hat das Fach jetzt neu in der Schule. Und zuerst war er die ersten Male total begeistert. Wirklich, es war richtig schön. Der kam aus der Schule und meinte, er findet das richtig toll. Die sprechen darüber, wie Demokratie funktioniert. Und dann letzte Woche haben sie sich die Satzung des Fördervereins genommen und haben 2 Stunden lang die Satzung des Fördervereins durchexerziert. Was da drin steht, warum das da drin steht. Und der kam wieder, hat mich gefragt und meinte, Papa, Warum haben wir das gemacht? Das kann ich dir beim besten Willen nicht erklären. Ich kann es dir einfach nicht sagen. Ich sehe nicht, warum das gut sein sollte, 13-jährige Kinder die Satzung des Fördervereins lesen zu lassen. Erschließt sich mir beim besten Willen nicht. Also wenn wir über Politikbildung reden, dann alle, die das hören und in dem Bereich aktiv sind, bitte keine Satzung von Fördervereinen lesen mit 13-jährigen Kindern. Das sorgt für maximales Desinteresse.
Ist prinzipiell ein guter Tipp. Ich meine, das ist halt das Problem. In Deutschland wird Demokratie sehr häufig als Verwaltung begriffen. Und zwar auch von Spitzenpolitikern. Und das ist unser größtes Problem in Wirklichkeit. Das allergrößte Problem der Demokratie ist, dass sie nicht mehr gestaltet. Sie gestaltet nicht, wie wir leben wollen. Sie verwaltet, wie wir gestern gelebt haben und versucht, das am Leben zu halten in einer sich ständig ändernden Welt.
Ich wollte eigentlich eben die Abbiegung Richtung Aula nehmen, aber ich möchte jetzt trotzdem, ich muss einfach nochmal nachfragen, wenn Politik die Demokratie nicht mehr gestaltet, sondern nur noch verwaltet, dann ist ja irgendwas mächtig schiefgelaufen.
Yep.
Was können wir denn jede Person einzeln tun, damit das nicht mehr so ist?
Jetzt mache ich den Sprung zurück zu Aula. Denn sagen wir so, dass Politik hauptsächlich verwaltet, ist so ein bisschen der Segen und Fluch der Demokratie in der BRD, also speziell in Westdeutschland. Denn Die ganze Erzählung der Demokratie in Westdeutschland ist eine Erzählung von ständigem Wachstum. Deshalb ist für uns der Begriff Demokratie auch so eng an den Begriff des Kapitalismus gebunden. Es wurde immer besser, und weil der Staat das Leben für alle von Generation zu Generation immer besser machte, vertraute man dem Staat. Dann kam Angela Merkel und hat formuliert, ich mache Politik als Dienstleistung. Und das hat sie auch gemacht. Das hat sie so gesehen. Das war eine ehrliche Aussage. Sie hat Politik als Dienstleistung gemacht. Und so begreifen wir Politik dann heute auch. Wir sagen, die Regierung liefert nicht. Als hätten wir was bei Amazon bestellt und jetzt müssten wir doch gute Politik kriegen. Das ist seit jeher das Verständnis von Demokratie. Und dieses Verständnis ist okay und arbeitsfähig, solange alle Dinge immer besser werden. Das Problem kommt immer dann, wenn dieses Versprechen von ich bin euer Papa Staat und ich mache alles immer besser für euch, einfach nicht mehr einzulösen ist. Und da sind wir jetzt. Und da kommt jetzt die große Schwäche der BRD-Erzählung ans Licht. So funktioniert eine Demokratie nicht und so hat sie auch noch nie funktioniert. Demokratie ist, dass alle Anteil daran haben. Das ist unser Haushalt. Und in meinem eigenen Haushalt habe ich ja kein Problem damit abzuwägen. Oh scheiße, wir haben nur noch 400 Euro diesen Monat. Das Kind braucht neue Schuhe und wir brauchen einen neuen Herd. Was priorisieren wir? Mhm. Solange ich das Gefühl habe, das ist mein Laden hier, kann ich solche Abwägungen treffen. Wenn ich das Gefühl habe, Papa Staat muss mir alles gut machen, empfinde ich das als Zumutung. Und das ist ja das, was die Regierung immer sagt. Das können wir den Menschen nicht zumuten. Deshalb ist es wichtig, diese Sozialisation in eine demokratische Rolle zu betreiben. Und das ist das, was ich mit Aula mache. Denn meine Theorie ist, wenn ich in der Schule schon anfange zu sagen, du bist hier nicht Besucher, du kriegst hier kein Wunschkonzert, das hier ist deine Schule, du arbeitest damit, du bringst deine Ideen ein, du guckst, dass deine Bedürfnisse und die Bedürfnisse deiner Klassenkameraden berücksichtigt sind, du beherrschst diesen Laden. Wenn ich also SchülerInnen verbindlich Ideen einbringen, diskutieren und abstimmen lasse und ihnen dann erlaube, das, was sie positiv abgestimmt haben, auch selbst umzusetzen, dann wachsen sie heran mit diesem Verständnis von, das hier ist mein Laden. Und das ist ein neues Verständnis von Politik, nämlich gestaltende Politik. Nicht solche, die einfach nur versucht, Untertanen Zumutungen zu ersparen. Ja, sondern eine, die alle gemeinsam machen und bauen. Und damit führe ich einen neuen Politikstil ein, nämlich den einer echten Demokratie.
Politik, die Untertanen Zumutungen. Wie hast du es gesagt?
Erspart,
das muss ich mir aufschreiben. Das muss ich mir echt aufschreiben. Wie funktioniert das ganz praktisch mit Aula?
In der Praxis arbeiten wir jetzt gerade mit den Klassen so ab Jahrgang 5. Wir entwickeln es gerade auch für die Grundschule. Aula besteht aus einer Software, die hilft, da alle Schülerinnen und Schüler zusammen in ein Gespräch zu bringen. Sonst müsste ich sie ja jede Woche in der physischen Aula versammeln. Das wäre kompliziert. Sondern die kriegen alle einen Account, können sich einloggen, können ihre Ideen rund um Schule dort einstellen. Sie können sie dort diskutieren, daraus richtige Projektpläne bauen und dann auch abstimmen. Aula besteht aber auch aus einer Unterrichtseinheit und Materialien für diese Unterrichtseinheit, wo diese Ideen reflektiert werden. Da wird darüber gesprochen, gestritten, es werden Rückfragen gestellt. Da wird Minderheitenschutz gemacht, Kompromissfindung und so weiter. Und Aula besteht auch aus einem Vertrag. Und der Vertrag macht die Beteiligung verbindlich. Da unterschreibt nämlich die Schulkonferenz, dass sie als mächtigstes Organ in der Schule alle Ideen mitträgt, die die SchülerInnen per Aula beschließen. Und dann wird da ein Rahmen festgelegt, was geht nicht. Und dann dürfen die SchülerInnen ihre eigenen Ideen umsetzen. Es ist also kein Wunschkonzert, es ist kein Service, keine Dienstleistung. Es ist aber tatsächlich eine Umverteilung von Macht an einer Schule. Und damit ist es auch ein Kulturwandel an der Schule.
Das hört sich richtig gut an. Hast du praktisch Beispiele, was das an der Schule verändert?
Also angefangen von Veranstaltungen, die sie planen, wie Stufenfrühstück oder internationales Tanzfest, über Ausstattung, kostenlose Menstruationsprodukte auf Mädchentoiletten, ein Chillsofa, ein Gebetsraum, bis hin zu Regelveränderungen, also Smartphone-Regelungen, Wi-Fi-Regelungen, weil das häufig in Schulen angestrebt wird, wo es von Lehrer zu Lehrer verschieden ist und wo die Schule keine festen Regeln dazu hatte. Die Kinder wünschen sich da immer Orientierung und entwerfen dann selbst Regeln und denken ihre Konsequenzen durch. Manchmal verbieten sie sich selbst das Kaugummi kauen. Manchmal, an einer Schule haben sie beschlossen, sie dürfen Lernzettel mit in die Klausur nehmen. Und das durften sie dann auch.
Ihr habt das wissenschaftlich evaluieren lassen, richtig?
Ja, also ich habe das selber evaluiert in den Pilotschulen und wir haben seitdem auch ein paar wissenschaftliche Evaluationen laufen, die aber noch nicht veröffentlicht sind.
Okay, aber kannst du Teilergebnisse davon schon spoilern?
Auf jeden Fall. Also ich kann auf jeden Fall spoilern, dass bisher alle Evaluationen gezeigt haben, dass das zentrale Konstrukt, das wir verändern wollen bei Kindern, dass sich das tatsächlich nachweislich verändert, nämlich Selbstwirksamkeit. Also die Kinder haben nach der Arbeit mit Aula mehr das Gefühl, dass sich etwas in der Welt ändert, wenn sie etwas tun. Wenn sie ins Handeln kommen, dann hat dieses Handeln eine Konsequenz. Und das ist das wichtigste Lernen, das ich voranbringen möchte. Und darüber hinaus haben wir ganz viele tolle Nebeneffekte. Also klar, mehr demokratische Fähigkeiten, sowas wie Kompromissfindung, Diskussionsfähigkeit, Argumentationsfähigkeit. Viele neue SchülerInnen drücken sich per Aula aus, die sich als schüchtern beschreiben oder die Deutsch als Fremdsprache sprechen, weil sie es dort auch schriftlich machen können. Wir haben einen größeren Zusammenhalt festgestellt zwischen den SchülerInnen, eine stärkere Schulgemeinschaft. Und wir beobachten, da wo es mehr Beteiligung gibt, gibt es weniger Gewalt und Vandalismus. Und das hat was damit zu tun, dass Gewalt und Vandalismus Kontrolllosigkeit kompensieren. Und wenn ich das Gefühl habe von mehr Kontrolle an diesem Ort, dann muss ich weniger ungesunde Ausweichstrategien benutzen.
Wie gehst du mit dem Gedanken um, dass ihr eigentlich eine Leistung erbringt, die eine staatliche Leistung sein müsste? Ich höre das selber andauernd und ich bin immer gespannt, wie andere Leute darauf reagieren.
Mit viel Geduld.
Mit Resilienz etwa?
Resilienz, ja, ich meine, ich verstehe, dass der Staat nicht sofort alle Projekte umsetzen kann, die irgendjemand in seinem Oberstübchen sicher denkt, die eine gute Idee sind, weil es gibt viel zu viele, zum Glück. Und das Wichtige ist jetzt für mich, die wichtige Frage, funktioniert die Pipeline, wenn wir an genug Schulen zeigen, dass es funktioniert, dass es erfolgreich ist, dass es sich lohnt, funktioniert dann die Pipeline der Institutionalisierung? Das wird, glaube ich, der spannende Punkt sein. Und ich meine, wir haben jetzt viel, viel angelegt. Wir arbeiten mit ganz vielen Bundesländern. Also wir bieten Aula in allen Bundesländern an und haben auch in den meisten Bundesländern schon aktive Schulen, auch in Österreich und der Schweiz. Und wir arbeiten zusammen mit Lehrerfortbildungsinstituten, teilweise auch mit Ministerien, mit Landesmedienanstalten und so weiter. Also ich versuche wirklich immer mehr in die Institutionen reinzukommen. Und wir bieten letzten Endes alle unsere Materialien, unsere Software, das ist alles kostenlos und offen zu benutzen. Wir wollen nicht mehr gebraucht werden.
Ja, du weißt, dass die Frage sich wirklich anschließen muss. Wie finanziert ihr das Ganze?
Aus einem Flickenteppich, aus öffentlicher Finanzierung von den Ländern und Bundesprogrammen, ganz viel über Stiftungen und ganz, ganz viel über Privatspenden. Und tatsächlich hatten wir neulich einen Spendenmarathon in der Gamer-Szene auf Twitch und wir werben wirklich immer für Spenden für Aula, vor allem, weil wir jetzt gerade einen Fonds aufbauen, für Schulen, die gerne unsere Beratung brauchen, die es sich aber nicht leisten können. Weil unsere Beratung ist natürlich etwas, das kostet. Oder wenn wir Aula hosten, dann muss das was kosten, weil das kostet uns Dinge. Und damit aber alle Schulen sich das leisten können, besonders solche in herausfordernder Lage, die wollen wir am stärksten ansprechen, haben wir halt einen Fonds, wo wir das sozusagen rückfinanzieren über Spenden.
Bitte korrigier mich, wenn das falsch ist. Ich habe mir vorhin, kurz bevor wir angefangen haben, noch die Standorte, eure Schulstandorte angeguckt. Mhm. Und dabei ist mir Folgendes ins Auge gestochen. Ihr bietet das zwar flächendeckend an, aber Schulstandorte habt ihr explizit in drei Bundesländern noch nicht, nämlich Brandenburg, Thüringen und Sachsen-Anhalt.
Das ist korrekt.
Bilde ich mir da ein oder sehe ich da ein Muster?
Da ist ein Muster. Da ist ein Muster, leider. Und das ist etwas, woran wir ganz aktiv arbeiten. Das hat mit mehreren Dingen zu tun. Also einerseits, tatsächlich war die erste Schule, die wir hatten, in Thüringen. Das war die Jena-Planschule Jena.
Ja, kenne ich es im Übrigen, weil meine Cousins auf diese Schule gegangen sind. Ich bin jener geboren.
Witzig, ja. Also das war eine unserer ersten vier Pilotschulen. Aber tatsächlich rennen wir in diesen Bundesländern in viele Probleme, weil, wie du richtig gesagt hast, der Vorbehalt allein gegen das Wort Demokratie teilweise schon echt enorm ist. Und wir haben gelernt, wir müssen das an diesen Schulen ganz anders framen. Ohne zu lügen, aber wir konzentrieren uns da eher darauf, auf genau dieses Bedürfnis, das darunter liegt, einzugehen. Nämlich, Kinder fühlen sich oft machtlos in ihrem Alltag. Und das bringt sie dazu, sich zurückzuziehen oder oft in Depressionen. Und es sollte einfach nicht so sein, dass ich als Kind mich ausgeliefert oder machtlos fühle. Und wir möchten mehr Jugendliche bestärken. Und da muss das Wort Demokratie gar nicht drin vorkommen. Das braucht es an der Stelle nicht. Was zwar traurig ist, dass das ein kontroverses Wort geworden ist. Mhm. So. Das zweite ist, das Aula-Büro ist in Berlin und viele, die da mitarbeiten, sind Westdeutsche. Und ich glaube, es braucht eine Ansprache von Peers. Ich glaube, es braucht eine Ansprache von Leuten, die einfach aus diesen Ländern kommen, die die Sprache dort sprechen, die einfach nicht belehrend aus Berlin daherkommen. Ne? Und deswegen arbeiten wir dort mit Organisationen zusammen, die dort einfach ansässig sind und die schon lange einfach in dem Bereich arbeiten, und auf deren Expertise greifen wir zurück. Weil ich glaube, oft fehlt auch einfach der Respekt vor lokalen Strukturen. Es ist so viel antifaschistische, prodemokratische Arbeit schon in aus Ostdeutschland am Laufen. Und es ist viel, viel besser, diese Leute zu stärken, als zu versuchen, mit irgendwas Eigenem gewaltsam reinzugehen.
Ja, da ist viel am Laufen. Anmerkung von mir, zum Glück und noch.
Ja, also mir ist absolut klar, wie schwer das ist im Vergleich.
Naja, ich glaube, die letzte Hochrechnung für Brandenburg für die AfD lag bei 38%, ja, die ich jetzt letzte Woche gesehen habe.
Und das muss man sich ja auch mal vor Augen führen, ne? Wenn ich da in einem Ort auf eine Demo gegen AfD gehe, dann könnte es sein, dass die Lehrerin meiner Tochter pro AfD ist. Ne? Also ich bringe mich damit in echte soziale Gefahr, und das ist ja eigentlich der echte Test für jeden Demokraten. Nicht, ob wir in Hamburg auf die Straße gehen, nicht, ob wir in Münster auf die Straße gehen, sondern wie stehen wir zur Demokratie, wenn es wirklich darauf ankommt und wenn etwas davon abhängt für uns?
Wir haben in einer Stadt in der Nähe von Halberstadt, in einem kleinen Ort, vor einem Jahr die Diskussion darüber führen müssen, ob es legitim wäre, beim Karnevalsumzug an dem Wagen des Karnevalsvereins AfD-Flyer anzubringen. Krass. Ich bin wirklich fast vom Glauben abgefallen, aber das war eine ernsthafte Diskussion. Das wurde ernsthaft formuliert. Ja. Wir bringen außen Flyer der AfD an unserem Durchatmen. Ich habe noch zwei Fragen für dich. Und das war, ich bin dir total dankbar für dieses Interview. Ich habe noch sehr viel mehr Fragen. Vielleicht setzen wir das irgendwann fort. Ich schließe mich dem an, was ich ursprünglich mal zitiert habe. Ich bin auf jeden Fall Fanboy. Wie sieht das ideale Demokratiebildungszentrum der Zukunft aus?
Das ist die Welt. Das ist einfach die Innenstadt. Das ist einfach... Es gibt nicht ein Gebäude, wo man reingeht und dann ist da drin Demokratie. Das ist ja Quatsch. Das perfekte Demokratiebildungszentrum ist die Dorfkneipe, ist die Fußgängerzone, ist die Schule, alles. Und ich darf mich dort bewegen, nicht nur als Konsument, sondern als Mensch. Und ich werde auch nicht rausgeworfen, wenn ich gerade nicht konsumiere, weil ich rumlungere, sondern ich halte mich auf, ich rede mit Nachbarn, ich gucke, oh, da ist was kaputt, da muss ich was reparieren. Das ist, wie Demokratie sich anfühlt. Ich werde gebraucht, ich bin willkommen und ich trage Verantwortung für den Ort.
Okay, finde ich gut, gefällt mir. Ohne das zu werten, aber es finde ich ist eine schöne Idee, dass es keinen spezifischen Ort braucht, sondern dass es einfach normal sein sollte. Meine letzte Frage für dich, mit welchem Song möchtest du diesen Podcast beenden?
Mir fallen gerade nur ukrainische Songs ein.
Wir sind für alles offen. Das ist total in Ordnung. Ich habe gestern mit den Kindern das Weihnachtsoratorium gehört. Die haben mich ungläubig angeguckt, aber ich bin für alles offen.
Oh, dann könntest du das Original, Shedrick, das, was ins Englische übersetzt wurde mit Carol of the Bells, ist ja original ukrainisch. Mhm. Und das heißt Shedrick. Und das ist ein sehr schöner Chor.
Marina, danke für dieses schöne Gespräch. Es hat mich sehr gefreut.
Danke sehr.
Das war eine weitere Folge vom Goodcast. Schön, dass du heute wieder dabei gewesen bist. Ich hoffe, du konntest etwas für dich mitnehmen, das dich stärkt, inspiriert oder einfach nur gut für dich ist. Wenn dich etwas bewegt hat oder du Gedanken teilen möchtest, schreib mir gerne. Ich freue mich, von dir zu hören oder zu lesen. Und wenn dir der Goodcast gefällt, erzähl gerne deinen Freundinnen davon oder hinterlass eine Bewertung, so wächst unsere kleine Community Schritt für Schritt weiter. Nimm dir Zeit für dich, atme tief durch. Du machst das richtig. Bis bald. Dein Julius.